Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Gemeinsam gegen rechts. Es war das größte Demonstrationswochenende in Deutschland seit Jahren. Hat der generationenübergreifende Protest also eine neue Qualität und Potenzial, die rechten Kräfte zu schwächen? Darüber spreche ich mit Barbara Mundel, der Intendantin der Münchner Kammerspiele. Wird Deutschlands Zukunft konservativ? Das war das Thema der neuen Gesprächssendung von Karin Mioska im Ersten. Und erster Gast in ihrem Talkdebüt war CDU-Chef Friedrich Merz. Da schauen wir drauf. Und gratulieren der Schauspielerin Angela Winkler zu ihrem 80. Geburtstag. Der ist an diesem Montag. Wir feiern also hinein und wollen ihr im Gespräch mit dem Schauspieler und Autor Klaus Pohl nahe kommen. So wie sie auch sie von der Bühne aus die Nähe des Publikums sucht.
Ich möchte nicht so Theater spielen, dass das Publikum weit weg von mir ist. Ich möchte eigentlich so spielen, dass ich mit dem Publikum bin. Dieses, was man so hatte früher, ich bin oben und ihr seid da unten oder so, das strebe ich nicht an. Wenn ich oben auf der Bühne meine Sätze finde, dass das Publikum auch dann mitdenken kann.
Rund 1,4 Millionen Menschen sind nach Angaben von Fridays for Future an diesem Wochenende in ganz Deutschland auf die Straße gegangen. Sie wollten ein Zeichen gegen die AfD und den Rechtsruck in Deutschland setzen. In Ost und West, im Norden wie im Süden der Republik. In München musste die Demo am frühen Nachmittag wegen Überfüllung aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Statt erwarteter 25.000 Menschen kamen an die 200.000. Das Bündnis von Kulturschaffenden, die Vielen hatte sich in München dem Aufruf von Fridays for Future angeschlossen, gemeinsam gegen rechts zu demonstrieren. Und eine der Rednerinnen auf der Großdemo wollte die Intendantin der Münchner Kammerspiele sein, Barbara Mundel. Guten Abend, Frau Mundel.
Guten Abend.
Konnten Sie noch sprechen, bevor die Demo aufgelöst wurde?
Nein, leider nicht mehr. Aber der Grund war ja eher super positiv, dass so viele Menschen gekommen sind. Das war wirklich beeindruckend.
Was war Ihnen wichtig bei der Teilnahme an dieser Demo?
Also wir sind als Theater, wie glaube ich alle Häuser, darauf angewiesen, dass wir weiter offene Räume haben, dass wir auch unsere Arbeit ganz speziell in München, wir haben ein sehr inklusiv, diverses Ensemble, was im höchsten Maße bedroht ist durch einen möglichen massiven Rechtsruck in Deutschland.
So große Demonstrationen haben in Deutschland schon lange nicht mehr stattgefunden. Man kann das, wie die meisten RegierungspolitikerInnen, ein ermutigendes, ein hoffnungsvolles Zeichen nennen. Sie haben das eben auch schon so kurz durchleuchten lassen. Man könnte aber auch sagen, es ist ein beunruhigendes Zeichen, weil anscheinend Gefahr im Verzug ist. Also nach den Aufdeckungen des Recherchenetzwerks Korrektiv in der vergangenen Woche über einen rechtsextremen Geheimplan gegen die Demokratie in Deutschland. Wie sehen Sie das, was sich da gerade verändert in unserem Land?
Wir sind schon sehr lange an dem Thema Rechtsruck in Deutschland dran, haben vor einigen Wochen einen internen Klausurtag zu dem Thema gemacht, uns mit der Frage nach dem AfD-Verbot beschäftigt und so weiter, uns sehr viel Expertise auch von außen geholt, um genau zu verstehen, was die AfD will und eventuell auch zu verstehen, was so viele Menschen bewegt, diese Partei zu wählen. Und ich bin sehr froh und hoffe, dass das jetzt nicht nur ein Strohfeuer ist, sondern dass es wirklich ein hoffentlich auch ermutigendes Zeichen setzt für die Menschen, die sich in den Bundesländern, in denen jetzt zuerst die Wahlen anstehen, für Demokratie engagieren, die zu ermutigen und gleichzeitig hoffentlich auch Menschen, die eventuell noch wankelmütig sind, davon zu überzeugen, sich die Programme der Partei doch mal genau anzuschauen, um sich eventuell und hoffentlich dann dagegen zu entscheiden.
Wenn Sie sagen, Sie haben da ja wie eine Art Fortbildung gemacht in Sachen AfD, was haben Sie denn für sich da rausgezogen?
Rausgezogen vor allen Dingen, glaube ich, dass es höchste Zeit ist, dass es dringend notwendig ist, sich damit zu beschäftigen und auch die Frage ernsthaft zu diskutieren, ob es nicht notwendig ist, die AfD wirklich zu verbieten. Das wird das Problem nicht lösen, aber eine Partei, die vom sächsischen Verfassungsschutz als offen rechtsextremistisch eingestuft wird, zu verbieten und zumindest das jetzt ernsthaft zu diskutieren, das erschien uns nach dieser Weiterbildung wirklich als dringend notwendig und logisch. Und natürlich haben wir uns aber auch versucht, damit zu beschäftigen, was das eigentlich für ein ja durchaus auch buntes Spektrum ist an Menschen, die sich zur AfD hingezogen fühlen. Und das ist in der Tat auch beunruhigend, weil es, wie wir ja schon länger wissen, überhaupt kein einheitliches Bild ist.
Haben die Enthüllungen über das rechtsextreme Geheimtreffen auch Sie noch mal stärker aufgerüttelt?
Eigentlich nicht, weil ich schon vorher und das immer auch wieder öffentlich gesagt habe, für dringend notwendig halte, dass wir uns engagieren. Und wir haben jetzt auch einige Abende in den nächsten Wochen geplant, die deutlich machen sollen und deutlich machen werden, dass es wichtig ist, sich zu engagieren und sich darüber Gedanken zu machen, wie wir uns unsere Zukunft eigentlich vorstellen. Trotzdem, wir hatten ja vor einigen Wochen, Monaten schon diese Reichsbürgerverschwörung. Und dass es, wie soll ich sagen, solche Gespräche, solche Ideen gibt, das hat mich nicht überrascht.
Ein Unbehagen über den massiven Zulauf der AfD gibt es in der breiten Mitte der Gesellschaft ja schon lange. Also in Gesprächen mit Freunden, mit Verwandten ist das entweder ein Dauerthema oder aber es kann gar nicht mehr darüber gesprochen werden, weil das sofort eskalieren würde. Also ein großes Unbehagen ist schon lange da, aber jetzt sind Hunderttausende bereit, auf die Straße zu gehen. Kann sich daraus noch mehr entwickeln?
Ich hoffe. Also der Kommentar in der Süddeutschen Zeitung heute Abend greift das auch auf und versucht zu beschreiben, ist das mehr als ein Strohfeuer? Wird daraus wirklich eine größere Bewegung, die eventuell auch zumindest den Zulauf bei den nächst anstehenden Landtagswahlen und der Europawahl unterbindet? Das ist nicht angesagt und nicht klar im Moment. Das Bündnis, also auch gerade hier in München, war irrsinnig breit. Ich glaube, über 200 Verbände, Institutionen haben dazu aufgerufen. Es ist nicht ganz klar, wohin sich das bewegen wird. Aber ich finde, es ist ein erster wichtiger Schritt, dass das Grummeln oder wie Sie sagen, das Unbehagen einen Ausdruck findet. Und es wird jetzt darauf ankommen, wirklich zusammenzusitzen, zu diskutieren, wohin sich das entwickeln kann und was dieses breite Bündnis, auf was sie sich wirklich verständigen können an Forderungen, an Unterstützungen und so weiter. Es soll ja am 3. Februar einen großen bundesweiten Aktionstag geben. Das ist nicht viel Zeit, um sich zu formieren, zu formulieren. Aber ich glaube, es besteht die Chance.
Aus der Bundesregierung haben sich heute auch viele zu Wort gemeldet und erleichtert gezeigt über die Demonstrationen. Das ist ja auch was Neues, dass die Regierung die Proteste unterstützt, zum Teil mit dazu aufruft. Gleichzeitig werden die demokratischen Parteien auf den Demos aber ermahnt, keine Mehrheiten und keine Regierung mit der AfD einzugehen bei den anstehenden Wahlen. Anscheinend ist das kein Widerspruch.
Ja, also ich bin da auch gespannt, wohin das geht. Die Regierungskoalition wurden ja jetzt auch in München zum Teil auch scharf angegriffen für ihre Politik und die bürgerlichen Parteien wirklich zu ermahnen, die klare Kante auch zu zeigen. Aber das wird ein heißer Ritt.
Der Konfliktforscher Andreas Zick sagt, das seien jetzt nicht nur die erwartbaren, urbanen, gebildeten und engagierten Milieus, sondern eine generationenübergreifende Zivilgesellschaft, die auf die Straße geht, zum Teil zum allerersten Mal in ihrem Leben. Und er bemerkt, dass sich auch Richter, die Kirchen und Unternehmen klar an die Seite der Demonstrierenden stellen. Ist auch das eine neue Qualität?
Ja, ich kann das nicht beweisen, aber so mittendrin stehend hatte ich das Gefühl, das ist wirklich sehr generationsübergreifend, von sehr jungen bis sehr, sehr alten Menschen, auch gebrechliche Menschen, viele Menschen mit Beeinträchtigung, die natürlich von den Äußerungen der Partei AfD besonders bedroht sind. Das ist auf jeden Fall heute in München ein Bild gewesen, was sich da ergeben hat. Man merkte auch, dass nicht immer alle mit allem, was auf der Bühne, es war ja nur eine Dreiviertelstunde, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann die Demonstration wirklich abgebrochen wurde. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut.
Knappe Stunde, ja.
In einer Stunde. Ne? Nicht alle waren immer mit allem einverstanden. Das spürte ich so in meiner Umgebung, dass das wirklich noch sich zusammenfinden muss und sich verständigen muss auf das, worum es jetzt wirklich geht. Das werden die nächsten Wochen zeigen. Aber was sozusagen auf der einen Seite großartig ist, dass es so eine breite Zustimmung ist, aber es ist auch noch nicht klar, wohin richtet sich das eigentlich? Ist es wirklich jetzt der Kampf gegen die AfD und gegen diesen Rechtsruck? Wird das die Menschen generationsübergreifend wirklich weiterhin auf die Straße treiben und Zeichen setzen? Und ich glaube auch Zeichen der Ermutigung. Ich habe gelesen, dass es auch in Erfurt große Demonstrationen gab, auch in kleineren Städten. Aber das werden die nächsten Wochen zeigen, ob dieses Bündnis dann auch wirklich sich weiter formiert und mit diesem Ziel vor Augen, dass es das zu verhindern gilt, diesen Rechtsruck in der Bundesrepublik, mit diesem Ziel vor Augen dann auch wirklich zusammensteht.
Unter dem Motto Shield and Shine hat das Bündnis die vielen dazu aufgerufen, viele demokratische Schutzschirme in Deutschland aufzuspannen. Werden Sie das auch irgendwie mit den Münchner Kammerspielen umsetzen?
Ja, also die vielen hatten sich gerade wieder neu formiert und waren sozusagen mit mehreren Institutionen im Gespräch. Das war ein erster Kampagnenvorschlag. Für das Frühjahr war das angedacht, aber es war schon in den Videozooms, die wir gemacht haben, war schon klar, wir werden uns beeilen müssen und schneller sein müssen als Frühjahr und wurden quasi jetzt von der Kraft dieser Bewegung mitgerissen und haben uns dann dieser Bewegung erstmal angeschlossen. Und wir werden uns sicherlich auch in München als Münchner Kammerspiele bei weiteren Aktionen der vielen beteiligen.
Gemeinsam gegen rechts. Auch Barbara Mundel, Intendantin der Münchner Kammerspiele, hat die heutige Großdemo in München unterstützt und macht weiter an den Münchner Kammerspielen. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Frau Mundel.
Herzlichen Dank auch.
Vor genau 7 Wochen haben wir an dieser Stelle die letzte Ausgabe von Anne Wills Talkshow im Ersten besprochen. Und heute startete ihre Nachfolgerin Karin Mioska neu auf dem meistgesehenen Sendeplatz im deutschen Fernsehen.
Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir starten mit unserer Sendung an einem Wochenende, an dem Hunderttausende in Deutschland etwas im Wortsinne sehr Konservatives tun. Sie wollen das demokratische Deutschland bewahren vor einem rechtsextremen Albtraum. Wie gehen seine Rezepte gegen die Extremisten? Wie sieht er eine konservative Politik und sich selbst auf dem Sessel des Kanzlers? Merz richtet die CDU neu aus. Wird Deutschlands Zukunft konservativ? Das fragen wir den Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen Union, Friedrich Merz. Und später in der Sendung die mehrfach ausgezeichnete Zeitjournalistin und Leiterin der Redaktion Zeit im Osten, Anne Hänig, und den Professor für Soziologie und Gesellschaftstheorie, Armin Nassehi.
Anne Will hat in ihrer letzten Sendung lakonisch angemerkt, dass sie es in 16 Jahren nicht geschafft hat, CDU-Chef Friedrich Merz in ihre Sendung zu bekommen. Vielleicht wusste sie da ja schon, dass Merz der erste Gast bei Karin Mioska sein sollte und es heute Abend auch war. Also, Jenny Zöker ist uns zugeschaltet. Was macht Karin Mioska anders als Anne Will? Vielleicht erstmal zum Setting.
Naja, vielleicht auch direkt dazu, warum er jetzt da ist. Also natürlich weiß er auch, dass heute alle gucken. Das war wahrscheinlich der Grund, warum er dann auch zugesagt hat. Ansonsten, ja, das Setting ist gar nicht so viel anders. Es ist so ein klassisches Studio, ein bisschen dunkler als andere Talkshow-Studios, mit einem runden oder mehr oder weniger runden Tisch, an dem sich die drei Gäste und die Moderatorin gegenüber sitzen. Was ich ganz interessant fand, weil man so tatsächlich den ganzen Körper diese Gäste sehen konnte. Also auch so, was sie mit den Beinen machen, wenn sie sich nach vorne lehnen und so. Das ist noch was anderes. Also das ist irgendwie, finde ich, gibt weniger Schutz, als wenn die wie sonst so im Sessel sitzen, ne, oder sich so zurücklehnen. Also das war ganz interessant. Ansonsten Publikum im Saal, das haben ja auch nicht mehr so viele. Nach Corona haben ja die meisten ihre Publikum nicht wieder mit reingenommen. Aber sie hat das schon da. Das brauchte ein bisschen, um warm zu werden. Ja, und ansonsten halt eine klassische Gastauswahl. Eben neben Merz eben noch jemand aus der Wissenschaft, Forschung und dann Journalistin. Also insofern ist das schon ziemlich ähnlich.
Ja, wobei sie ja am Anfang alleine saß. Ich habe auch reingeschaut mit Friedrich Merz und so sehr nach vorne gerichtet, ne, auf ihn zuging, sodass ich dachte, ah ja, so zugewandt, allein mit ihm kann sie vielleicht auch direkter sein.
Genau, das habe ich, Entschuldigung.
Ja, sagen Sie ruhig.
Das habe ich auch gedacht, weil sie sagte vorher, dass sie das tatsächlich so macht, um aus den Leuten richtig was rauszubekommen. Also dieses Single, dieses Einzelgespräch sollte so ein bisschen dazu dienen, damit der Gast auch wirklich mal kurz seine Maske fallen lässt. Das finde ich auch als Idee sehr gut. Ich finde, bei Merz hat es jetzt tatsächlich überhaupt nicht geklappt. Also gerade dieser Anfang, diese 15 Minuten Solo-Gespräch, die brauchten die beiden wahrscheinlich oder vielleicht auch sie, um überhaupt miteinander zu reden. Also da war gar nichts, da ist Merz gar nicht. Der hat sich überhaupt nicht aus der Reserve locken lassen. Sie dagegen wirkte eher so ein bisschen angespannt. Also das ist bestimmt vielleicht eine gute Idee, aber oder könnte eine gute Idee sein, aber so hat es erstmal heute nicht geklappt und ist vielleicht noch verbesserungswürdig. Vielleicht muss man da irgendwie noch die schärferen Fragen stellen. Die Fragen, die sie dann später ihm gestellt hat, die waren eigentlich viel besser geeignet für diesen ersten Teil, finde ich.
Wie hat sie es denn angelegt? Also wie hat sie denn versucht, ihn aus der Reserve zu locken, wo man weiß, dass er das eigentlich nicht zulässt?
Also das war vielleicht auch, fand ich es inhaltlich oder thematisch so ein bisschen falsch strukturiert, also oder beziehungsweise hat deswegen nicht gut geklappt. Am Anfang ging es in dieser Solo-Geschichte viel darum, wird er jetzt Kanzlerkandidat oder nicht? Und er hat immer wieder gesagt, das sage ich Ihnen nicht. Und warum soll er es auch plötzlich machen? Er hat nicht vor, das zu sagen, also sagt es nicht. Und erst später ging es dann um diese, also mit den anderen beiden Gästen noch, um diese sogenannte Brandmauer, also um diese Frage, wie man sich abgrenzt, ob man sich abgrenzt von der AfD, was macht man in Thüringen, wenn die da jetzt so viel Prozente kriegen und so. Das war eigentlich die interessantere Geschichte. Und er wurde auch noch später mit einem kleinen Einspielfilm konfrontiert mit seinen Aussagen, diese Geschichte mit den kleinen Paschas, die da angeblich immer die Lehrerinnen so unmöglich behandeln und diese merkwürdigen Aussagen von ihm und die Zahnärzte, wo dann immer Geflüchtete hingehen und sich alles richten lassen. Das wäre eigentlich was gewesen, was man, finde ich, also sozusagen eher provokant an Anfang hätte setzen können, um was aus ihm rauszubekommen, eine Reaktion zu kriegen, also ihn zu grillen sozusagen.
Ja, aber wenn wir jetzt nochmal fragen, was macht Karin Mioska anders als Anne Will? Ich hatte schon den Eindruck, das ist so, ja, so ein Balanceakt zwischen Hartnäckigkeit und journalistischem Geschick. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch deutlich viel mehr Charme und Humor.
Ja, das war freundlicher im Ganzen. Das habe ich auch gehabt, das Gefühl. Also das ist eigentlich auch eine gute Sache, glaube ich, weil ich denke mal, je nach Gast oder je nachdem, wie sie sich dann fühlt, kriegt man mit Freundlichkeit vermutlich dann auch aus vielen Leuten wirklich mehr raus. Ne? Also so dieses irgendwie, ich höre ihnen auch zu und ich falle ihnen nicht ins Wort. Und richtig ins Wort gefallen sind sich im Prinzip nur Frau Hennig und Herr Merz. Also die haben sich da mehr gestritten. Also die haben sich irgendwie, die waren sich uneiniger, waren vielmehr so Kampfhähne und Hennen gegeneinander. Und ich glaube, dass diese Freundlichkeit, die war, ist tatsächlich, fand ich auch anders als bei Anne Will, also oder irgendwie stärker. Das ist eigentlich eine ganz gute Methode. Ich glaube, dass das auch klappen könnte. Und trotzdem denke ich, dass da Frau Mioska vielleicht auch noch irgendwann, also heute kam es mir noch ein kleines bisschen nervös vor, was ich
darf
gut nachvollziehen
sein.
Kann. Genau, darf sie total sein. Ich glaube schon, dass das gut klappen könnte und dass da aber noch einiges noch ein bisschen besser werden kann.
Aber ist die Rolle der anderen Gäste dann sowas wie die Verstärkung für Carmen Mioska im Rücken?
Ja, das Schöne ist ja immer an solchen Gästen, die eben nicht PolitikerInnen sind, dass sie das Ganze viel objektiver kritisieren oder einschätzen können. Also da muss man ja nicht sofort dann entgegenschreiten. Also man kann natürlich sagen, sie haben da Unrecht, aber das wirkt ganz anders, weil keiner denkt, Herr Merz widerspricht dem anderen Gast nur aus parteipolitischen Gründen, sondern der kann ja auch nur aus sachlichen Gründen sozusagen widersprechen. Und deswegen sind solche Gäste, genau, sind so eine Art, also flankieren quasi die Moderatorin, die ja schwierige Fragen stellen soll. In diesem Fall hat Frau Hennig auch wirklich, also die auch sehr, sehr scharfe und gute Fragen gestellt, eben zu diesem ganzen Thema Thüringen und so, und hat das irgendwie auch verkonnte, hatte auch sehr viel, die hat ja sehr viel Wissen und konnte da sehr viel einbringen.
Zeitjournalistin, sage ich nochmal, zuständig
genau,
für Ostdeutschland.
Genau. Genau, die hat wirklich viel, viel Ahnung und Expertise, das hat man auch genau gemerkt. Also ich war sehr froh, dass die da war und konkret diese Fragen von Frau Mioska da so unterfüttern konnte. Und das, wie gesagt, weil sie nicht Politikerin ist, gibt das eine ganz andere Atmosphäre, die ich viel konstruktiver finde für so ein Gespräch.
Karin Mioska konkurriert jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen mit Sandra Maischberger, Louis Klamroth, Maybrit Illner und Markus Lanz. Lässt sich jetzt schon sagen, worin ihre Chance besteht?
Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Tatsächlich glaube ich, dieses etwas intimere Setting ist schon was man irgendwie, also was wo sich was draus entwickeln könnte. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass es jetzt auch nicht so, also dass sie jetzt auch nicht so viel anderes Publikum, andere Menschen erreicht als die als Frau Illner oder so, ne? Weil das irgendwie schon ein ähnliche Struktur von ZuschauerInnen ist, denke ich. Also sie wird jetzt nicht irgendwie AfD-WählerInnen zum Beispiel erreichen, die dann sagen, ach ja, das hat mir noch gar nicht so überlegt. Also das ist irgendwie schon, das ist schon zugeschnitten auf ein klassisches öffentlich-rechtliches Publikum. Und das ist auch ähnlich, aber dass man ein bisschen intimer werden kann oder dass man so ein bisschen in so einer etwas ruhigeren Atmosphäre, in etwas dunklerem Setting und etwas näher zusammensitzt, das finde ich ganz gut. Ich glaube, damit, weiß ich nicht, vielleicht kriegt sie damit noch ja doch ein paar andere Leute noch, die dann denken, okay, dann ist es vielleicht auch ehrlicher, was die Menschen da sagen in diesem Setting. Also das muss man dann sehen.
Die Publizistin Jenny Zöker über den Auftakt von Karin Mioskas neuer Gesprächssendung heute Abend im Ersten und jetzt natürlich in der ARD-Mediathek. Vielen Dank.
Sehr gern.
Fazit.
Vor 50 Jahren, im März 1973, ist das legendäre Album The Dark Side of the Moon von Pink Floyd erschienen. Eine der meistverkauften Platten der Musikgeschichte. Berühmt geworden sind nicht nur die Songs mit Klangcollagen und gesprochenen Texten, sondern auch das Plattencover. Hip Gnosis heißt das britische Designstudio, das viele weitere aufsehenerregende und stilprägende Cover entworfen hat, neben Pink Floyd für Led Zeppelin, für Genesis oder Peter Gabriel. Zu sehen sind all diese Cover jetzt im Museum. In der Ausstellung Hip Gnosis Breathe in der Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen. Zur Eröffnung ist der legendäre Designer Aubrey Powell angereist und Stefan Keim war auch dabei.
Ein Konzeptalbum über Wahnsinn und Gewalt. Popmusik, die sich mit dem Diktat von Zeit und Geld, auch mit dem Krieg beschäftigt. Das Cover des Albums The Dark Side of the Moon von Pink Floyd ist ebenso berühmt wie die Musik. Ein weißer Lichtstrahl trifft auf ein Prisma und fächert sich auf in die Spektralfarben von Violett bis Rot. Die Farben, die für das menschliche Auge sichtbar sind. Abstrakte Kunst auf einem Plattencover, das eigentlich der Werbung dienen soll. Nun hängt es in verschiedenen Versionen im Eingangsraum der Ausstellung Hip Gnosis Breathe. Sarah Hülsewig von der Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen.
Hip Gnosis sind für ihre Zeit ganz neue Wege gegangen. Sie haben regelrecht Anti-Cover gestaltet. Statt zum Beispiel Porträts von Bands oder KünstlerInnen auf dem Cover zu präsentieren, haben sie ganz andere Assoziationen und Herangehensweisen gewählt in der Covergestaltung. Manchmal findet man auch nicht mal den Bandnamen auf dem Cover, geschweige denn den Albumtitel. Das war schon sehr, sehr außergewöhnlich für diese Zeit.
Aubrey Powell und Storm Torgerson haben Ende der 60er Jahre das Designstudio Hip Gnosis gegründet. Ihre Wohngemeinschaft war ein Treffpunkt der Londoner Musikszene. Der vor 11 Jahren verstorbene Torgerson war mit den Mitgliedern der Band Pink Floyd seit seiner Schulzeit befreundet. Der Name Hip Gnosis soll sich auf ein Graffito beziehen, das Pink Floyd-Sänger Syd Barrett auf die Wohnungstür der WG gemalt hat. Es verbindet die Begriffe Hip und Gnosis, das altgriechische Wort für Wissen. Und natürlich schwingt auch die Hypnose mit. Aubrey Powell, der die Schau zusammen mit John Colton von der Berliner Browse Gallery kuratiert hat, erzählt, dass die Arbeit mit Pink Floyd an einem Plattencover wochenlang gedauert hat.
This gave us the advantage of studying the composition, the color, the character of the picture and to get in touch with it and generally to make a final decision of what make the best artwork in the end.
Es war eine intensive Auseinandersetzung mit der Bildkomposition, den Farben, dem Charakter des Bildes. Heutzutage fehlt Aubrey Powell die Zeit zum Nachdenken, auch mal für Kontemplation.
The problem is you have no time to think about it, you have no time to contemplate and work out what would be best for the picture. And everybody wants it by Friday.
Eines der spektakulärsten Plattencover in der Ausstellung stammt vom Album Wish You Were Here. Ein Händedruck zwischen zwei Männern, einer von ihnen brennt. Anscheinend schließen sie gerade einen Vertrag. Pink Floyd hat das als bittere Kritik an der Plattenindustrie gedeutet.
You want to know what the narrative is. You want to know what the story is behind it. You know, if you look at something like The Man on Fire for Wish You Were Here, what's going on here? What is this with two men shaking hands and one's being burnt in the deal?
Die starken Bilder, sagt Aubrey Powell, sollen neugierig machen, welche Geschichten sich dahinter verbergen. Eine digitale Nachbearbeitung gab es noch nicht. Es gehört zur Aura dieser Fotografien, dass sie nicht leicht herzustellen waren. Für die Band 10cc hat Hip Gnosis ein Schaf auf eine Chaiselongue vor den Wellen des Pazifischen Ozeans gesetzt. Und es war wirklich ein echtes Schaf, das allerdings mit Medikamenten ruhig gestellt werden musste, weil es vor den Wellen Angst bekam. Manchmal wussten die Designer selbst nicht, was die von ihnen vorgeschlagenen Motive bedeuteten. Für Presents von Led Zeppelin, laut Fachmagazin Rolling Stone eines der meist unterschätzten Alben aller Zeiten, entwarf Aubrey Powell einen rätselhaften schwarzen Obelisken. Er steht ganz selbstverständlich auf einem Tisch, um ihn herum sitzt eine bürgerlich spießig gekleidete Familie mit Vater, Mutter, Sohn und Tochter. Viele der ausgestellten Plattencover haben klare Bezüge zum Surrealismus, zu Werken von René Magritte oder Salvador Dalí. Aubrey Powell erfüllt es mit Stolz, dass die Werke von Hypnosis nun im Museum angekommen sind.
When I see Hypnosis work hanging on the walls of a museum, I feel a great sense of pride. It represents them as fine art. It doesn't represent them as a commercial package.
Die Bilder sind Ausdruck von Verstörung und Verzweiflung, vom Mut, sich mit den dunklen Seiten des Lebens auseinanderzusetzen. Natürlich wirken sie besonders intensiv, wenn das Publikum dazu die Platten hört. Das ist möglich. Die Ludwig-Galerie bietet einen Music Walk mit Kopfhörern an.
Große Kunst, die Plattencover des Designstudios Hypnosis oder Englisch Hypnosis sind in der Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen zu sehen bis zum 20. Mai.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Bettina Ritter.
Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat in Hamburg die Lessing-Tage eröffnet. Für das Thalia-Theater hielt Neubauer eine Rede in S-Dur, begleitet vom Streichquartett-Ensemble Resonanz. Dabei sollte eine musikalische Umsetzung von Aktivismus erprobt werden. Zu den Klängen von Beethovens Cavatina spannte Neubauer den Bogen von den Anfängen der Menschheitsgeschichte über die Aufklärung bis in unsere Zeit, in der die Menschheit an einem Kipppunkt steht und mit ihrem Handeln entscheidet, wie die Zukunft aussehen wird. Nach der Rede sagte Neubauer im Norddeutschen Rundfunk:
Wir wollten den Menschen im Theater die Welt mitgeben und die Welt in ihren Grausamkeiten und ihren Großartigkeiten. Und das ist viel, das ist auch vielleicht überwältigend. Und genau dafür haben wir die Musik mitgebracht, dass sie dann auch vielleicht auffangen kann, was an Hoffnung, an Wut und Verzweiflung im Raum steht.
Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. In der Münchner Lach- und Schießgesellschaft darf wieder gelacht werden. Nach der Insolvenz im vergangenen Frühling hat das politische Kabarett heute Abend wieder seinen Spielbetrieb aufgenommen. Das Ensemble präsentierte sein neues Programm Abgespeckt im Deutschen Theater München. Das neue Programm ist eine Gesellschaftssatire, angesiedelt in einer Wellness-Oase für bornierte Besserverdiener. Gerettet wurde die Lach- und Schießgesellschaft, die jetzt eine Veranstaltungs-GmbH ist, von dem dafür gegründeten Förderverein Die Ladenhüter um den ehemaligen Münchner Oberbürgermeister Ude. Das neue Modell sieht vor, dass das traditionsreiche Kabarett die wirtschaftliche Verantwortung nur noch für die Bühnennutzung des Veranstaltungsortes trägt. In einem Kunstmuseum in der Schwarzmeerregion Abchasien sind bei einem Feuer mehr als 4000 Bilder verbrannt. Es geht um Werke aus dem 19. und 20. Jahrhundert, berichten örtliche Medien. Der Direktor der Nationalen Gemäldegalerie in der Hauptstadt Suchumi sprach von einem nicht wiedergutzumachenden Schaden. Unter den zerstörten Werken seien Gemälde abchasischer und ausländischer Künstler und Künstlerinnen gewesen.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Die Schauspielerin Angela Winkler wird als Märchenfrau, als Mädchenfrau, als Zauberin beschrieben. Ihr Spiel als träumerisch und suchend, offen und mehrdeutig, empfindungsreich und kämpferisch. Kaum zu glauben, dass sie an diesem Montag ihren 80. Geburtstag feiert. Vor und nach und vielleicht ja auch während der Vorstellung von Christian Krachts Eurotrash an der Berliner Schaubühne. Da spielt sie tatsächlich heute, morgen und übermorgen. Anschließend gibt es ein großes Fest für sie. An der Schaubühne hat Angela Winkler in den 70er Jahren mit dem Regisseur Peter Stein ihre ersten großen Erfolge gehabt. Danach hat sie immer frei gearbeitet mit Regisseuren wie Klaus-Michael Grüber, Peter Zadek und Robert Wilson und erstaunliche Aussagen gemacht wie diese.
Ich fühle mich irgendwie nicht als Schauspielerin, weil ich eigentlich auch ohne Theater, glaube ich, leben könnte.
mein anderes Leben außerhalb des Theaters, das finde ich auch spannend. Das Theaterspielen ist für mich wie ein Bonbon. Wenn ich da immer sonst das Leben mache als Frau und Hausfrau und Mutter mit 4 Kindern, ist ganz schöner Hammer. Das nehme ich schon sehr wichtig, diese Rolle. Wenn ich dann mal Theater spiele, dann ist das für mich wie ein Bonbon.
Auch hier klingt sie durch, die uneitle Bescheidenheit einer der besten deutschsprachigen Schauspielerinnen. Ihren größten Erfolg hatte Angela Winkler 1999 in Wien. Peter Zadek hat sie damals für die Wiener Festwochen in der Titelrolle des Hamlet besetzt. Der Schauspieler Klaus Pohl verkörperte Hamlets Freund Horatio. Und er hat während der 3-monatigen Proben in Straßburg so viel erlebt, dass er für den Stern damals eine Art Probentagebuch geschrieben hat und viele Jahre später daraus ein Hörbuch und einen Roman gemacht hat. Sein oder Nichtsein wurde auch verfilmt. Und ich freue mich, dass wir Klaus Pohl am Vorabend des 80. Geburtstags von Angela Winkler live in New York erreichen. Guten Abend, Herr Pohl.
Ja, guten Abend. Ich freue mich auch, dass wir uns haben.
Bevor ich auf diese aufwühlende Probenzeit komme, wie haben Sie Angela Winkler als Hamlet in Erinnerung?
Ja, ich habe sie als ein wunderschönes Fragezeichen in Erinnerung, als eine Baumnymphe, wie von Shakespeare gedichtet, die uns allen diese Frage vorlegt, sein oder nicht sein. Und es gibt so viele Probleme im Leben, nicht nur so große dramatische wie im Hamlet selber, die uns immer wieder diese Frage vorlegen, sein oder nicht sein. Und so habe ich sie in Erinnerung.
Angela Winkler hatte die Neuübersetzung wohl erst sehr spät bekommen. Sie musste diese Textmassen unter großem Zeitdruck bewältigen, obwohl jeder wusste, dass sie zum Textlernen viel Zeit braucht. Warum hat Peter Zadek sie damals solchem Druck ausgesetzt und wie ist sie damit umgegangen?
Ja, also das Besondere war ja, dass Peter Zadek von der Tatsache ausging, dass wer Hamlet spielen will, falsch besetzt ist. Und sie hatte scheinbar unbewusst, bewusst alles organisiert, dass diese Produktion in ständig neue Schwierigkeiten übergegangen ist. Also das fing an mit diesem zu spät fertig gewordenen Übersetzung. Das ging dann weiter mit Bühnenbildproblemen. Das ging weiter, dass Uli Wildgruber, der den Polonius spielte, diesmal mal ein ganz toller Hamlet war. Und also eine zusätzliche Schwierigkeit für Angela wurde, dass sie neben einem einmal exzellenten Hamlet jetzt neuen Hamlet spielen soll. Es ging weiter, dass Hermann Lause die Gasmaske nicht tragen wollte als Totengräber und. Es gab also eine Inszenierung innerhalb der Inszenierung von den Schwierigkeiten, die in dem Stück am dänischen Hof nach dem Mord an dem alten König herrschen. Und das hat der Peter Zadek eigentlich genial organisiert, dass sozusagen das Stück nochmal im Ensemble stattfinden konnte.
Aber Angela Winkler ist zweimal von den Proben geflüchtet. Warum
auch genau? Das gehört dazu, genau. Also Angela hat dann das erste Mal geflüchtet, weil sie einfach diesen Druck meinte, nicht standhalten zu können, auch mit diesem späten Text. Und dann auch der psychologischen Situation, wie gesagt, mit dem Uli. Und dann ein zweites Mal, als sie wieder merkte, Mensch, es geht immer noch nicht weiter und weiter und so. Und dann aber hat Peter Zadek, das war das Tolle, und auch das Ensemble, nicht die Geduld und nicht den Mut verloren. Und schließlich und endlich wurde daraus dann das Wunder dieser Aufführung. Und eigentlich muss man sagen, der Peter Zadek hat das an Angela genial erkannt, dass sie sie hat sich nie gescheut, dieses Fragezeichen zu sein und zu bleiben. Sie hat sich keinem Druck gebeugt. Sie ist immer wieder geflüchtet und wiedergekommen, hat sich geniert und auch die Kollegen, es gab welche, die haben sich aufgeregt, aber das gehört dazu. Und daraus wurde dann eine unglaublich lebendige und eigentlich unvergessliche Aufführung.
Sie haben ja vielleicht auch dazu beigetragen, dass sie immer wieder gekommen ist. Sie haben ihr damals angeblich jeden Tag eine Rose geschenkt und ein Fahrrad, in das sie sich verliebt hatte. Waren Sie verbunden?
Ich habe ihr jeden Tag eine Rose gemacht, weil das war meine erste Arbeit mit Angela, aber ich hatte für sie eine ganz tiefe Verehrung und eine noch tiefere Liebe. Ich habe sie einfach als Schauspielkünstlerin und als Frau, als Mensch unglaublich verehrt und geliebt. Und das war mein Ausdruck und der passte natürlich auch zu meiner Rolle, zu Horatio, der der einzige Freund ist, den Hamlet in dem Stück hat.
Gerhard Stadelmeier, der Theaterkritiker, gratuliert Angela Winkler morgen in der FAZ und er beschreibt ihre unglaublichen Augen. Ich zitiere mal. Den Dümmeren und Unempfindlicheren im Parkett, schreibt er, geht sie damit auf die Nerven. Die entzündbaren Augenspielliebhaber aber entzückt sie. Man muss sich in sie verschauen oder wegschauen. Es gibt kein Drittes. Klaus Pohl, das stimmt ja auch, ne? Dass Angela Winkler als Schauspielerin polarisiert hat, das Publikum.
Ja, weil sie natürlich im Unterschied zu den meisten anderen Schauspielern die Fähigkeit hat, ihre Unsicherheit in das Spiel aufzunehmen. Also Schauspieler sind ja generell sehr unsicher eigentlich und versuchen dadurch besonders sicher aufzutreten. Und Angela hat sich immer dieser sehr fantasievollen Unsicherheit jeder Rolle gegenüber und auch jeder Konstellation bei Proben gestellt. Sie ist ja nie ausgebrochen gewichen und hat sie nie zugedeckt mit irgendwelchen sogenannten schauspielerischen Fertigkeiten. Und das drückt sich in ihren Augen, in ihrem Blick, natürlich, wenn man sie von der Kamera sieht, ganz besonders aus. Also in ihren Augen ist diese Suchende, Fragende und auch Durchschauende. Also man kann Angela schwer etwas vormachen.
Was wünschen Sie ihr zum Geburtstag, zum 80.
Dass sie diese schöne, unglaubliche, zauberhafte Unsicherheit noch sehr lange bewahrt. Dass sie so alt wird wie ihre Mutter. Über 100.
Das hat sie vor, glaube ich.
Ja, und dass sie, also, sie bewegt so vieles, auch im Rambazamba-Theater mit ihrer Tochter, mit ihren Söhnen. Sie ist noch viel mehr eben Mensch, Frau, Mutter und aus all dem erst ist die Schauspielkünstlerin. Und das wünsche ich ihr, dass ihr das ganz lange erhalten bleibt.
Der Schauspieler und Autor Klaus Pohl mit einem Glückwunsch an die Schauspielerin Angela Winkler. In einer Viertelstunde kann sie die Sektkorken knallen lassen und in ihren 80. Geburtstag hinein feiern. Herr Pohl, vielen Dank und alles Gute nach New York.
Ihnen auch, ja. Wiederhören. Happy Birthday, Angela.
Gesprochen haben wir jetzt nur über den Hamlet. Es gibt so viele andere tolle Rollen und so viele andere Filme natürlich auch. Angela Winkler, man kann sie streamen. Für den Erhalt einer starken Demokratie gehen derzeit in Deutschland Hunderttausende auf die Straßen. Wir haben zu Beginn der Sendung aus München berichtet, im Gespräch mit der Intendantin der Münchner Kammerspiele. Viele Theater versuchen schon lange, dem Erstarken rechtsextremer Kräfte mit ihrer Arbeit was entgegenzuhalten. Aber wie ist das in der Oper? Ist sie auch ein Ort, an dem Demokratie gestärkt werden kann? Darum ging es bei einer Diskussion im Thomas-Mann-Haus in Los Angeles. Der Literatur-Nobelpreisträger war ein leidenschaftlicher Opernfan. Musik zieht sich als Leitmotiv durch seine Schriften, gehörte einfach zu seinem Alltag. Aber noch nie wurde im ehemaligen Exil-Zuhause der Familie Mann eine Oper aufgeführt. Bis jetzt. Kerstin Zilm war dabei.
To you. Your fate should be like the others.
Kurt Weill nannte den Jahrsager eine Schuloper. Bertolt Brecht bezeichnete das Werk als Lehrstück. Im Mittelpunkt steht ein Junge, der sich für die Gemeinschaft opfert, indem er Ja zu einem unmenschlichen Vorschlag und damit zu seinem Tod sagt.
He has answered yes.
Provokativ ist der Einstieg in den Nachmittag unter dem Motto Demokratie und Oper. 400 Jahre Operngeschichte stehen auf dem Prüfstand. Wer ihre Richtung und ihr Repertoire bestimmte und bestimmt, wie elitär die Kunstform sein kann und wie mittendrin im politischen Geschehen. Zum Beispiel die Krolloper, vor 100 Jahren in Berlin gegründet, mit dem Anspruch für alle offen zu sein, experimentell, direkt am Reichstag und nah am Volk. Markus Klimmer, Vorstandsvorsitzender des Thomas-Mann-Hauses.
Weil Oper sich damals dorthin begeben hat, wo es gequalmt und gestunken hat. Man ist relevant geworden. Man hat nicht nur musikalische Löckchen gedreht, sondern man hat sich der Situation in der Weimarer Republik gestellt.
Zusammengestellt hat die Veranstaltungsreihe der Musikwissenschaftler Kai-Hinrich Müller. Er ist derzeit Fellow im Thomas-Mann-Haus. Die Verbindung zwischen aktueller Weltlage und diesem Ort, an dem sich Künstler, Künstlerinnen und Intellektuelle auf der Flucht vor dem Nazi-Regime trafen, sei offensichtlich.
Ich bin hier im Thomas-Mann-Haus und lebe im Exilhaus von Thomas Mann, der natürlich miterlebt hat, was passiert, was es heißt, wenn eine Demokratie stürzt. Auch heute ist die Demokratie herausgefordert und so stehen natürlich auch Kulturschaffende vor der Frage und vor der Aufgabe, sich dazu zu positionieren.
Für Opernhäuser bedeutet das zum Beispiel, Diversität und Inklusion nicht nur als Schlagworte zu benutzen, sondern in Programme, Besetzung und Eintrittspreise umzusetzen.
Oper ist immer mit Politik verbunden, mit Macht verbunden, aber das ist auch die Kehrseite. Oper war und ist immer noch mit sozialen Klassenunterschieden verbunden, mit Elitismus verbunden, mit Rassismus verbunden.
Deshalb gehört zum Musikprogramm des Nachmittags auch ein selten gehörtes Stück des afroamerikanischen Komponisten Edmond Dédé aus dem späten 19. Jahrhundert. Lange Zeit galt seine Oper in 4 Akten als verschollen. Kein Einzelfall, beklagt Musikwissenschaftlerin Kira Thurman.
There are so many pieces written by women composers, by black composers.
Es gibt so viele Stücke, die von Frauen komponiert wurden, von Schwarzen, von Queeren, die verdienen, gehört zu werden, aber irgendwo vor sich hindümpeln. Das Repertoire muss sich ändern, aber wir müssen als Publikum auch offen für diese Entdeckungen sein, die genauso schön, manchmal sogar noch schöner sind als das, was wir bisher gehört haben.
Than what we might have heard before.
Auch im Programm die Premiere eines Stücks von Lilli Reif. Thomas Mann erwähnt die Komponistin kurz in seinem Dr. Faustus, doch lediglich als Hausfrau. Ihr musikalisches Werk erwähnt er nicht. Der Cellist und Intendant der Dresdner Musikfestspiele Jan Vogler ist extra nach Los Angeles gekommen, um mit der jungen Pianistin Umi Garrett diese Werke neben Stücken von Bach, Wagner, Schumann und Schostakowitsch zu spielen. Vogler glaubt fest daran, dass Oper, wie andere Künste, die Verantwortung und das Vermögen hat, demokratische Werte zu stärken.
Ich denke, dass wir insgesamt in den hochentwickelten Demokratien heute viel zu wenig in Kultur und Bildung vertrauen. Wir unterschätzen wirklich noch, wie wir mit Geschichtsverständnis, mit Kultur, mit Musik den Menschen immer wieder nahebringen können, dass Erfahrungen ja schon mal gemacht wurden und dass wir dadurch vielleicht auch große Irrtümer vermeiden können, die Menschen in der Vergangenheit begangen haben.
Doch nicht alleine bei den Kulturschaffenden liegt Verantwortung, betont Musikprofessorin Joy Calico. Auch von denen, die als Zuschauer ins ehemalige Wohnzimmer der Mann-Familie gekommen sind, wird mehr erwartet, als die Darbietungen zu konsumieren.
So my question for you today as an audience.
Meine Frage an Sie ist, ob Sie jetzt Ihre Rechte und Pflichten als Publikum von Theater und Oper anders sehen. Sehen Sie Ihre Rechte und Pflichten als Bürgerinnen und Bürger anders? Und was noch wichtiger ist, was werden Sie tun für die Demokratie?
And more importantly, what are you going to do about it?
Demokratie und Kultur, Kerstin Zilm über den Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe, die am Thomas-Mann-Haus in Los Angeles begonnen hat und über das Jahr fortgesetzt wird in München, Köln und New York, in Dresden, Berlin und Hamburg. Und jetzt schaut Ulrike Timm in die frischen, gedruckten Feuilletons vom Montag.
Seit 40 Jahren vergibt die Europäische Union den Titel einer europäischen Kulturhauptstadt. In den vergangenen Jahren ging die Auszeichnung nicht mehr an eine einzige Stadt, sondern wurde unter 3 Städten aufgeteilt. Das Vergabeverfahren ist, vorsichtig ausgedrückt, nicht unumstritten. Und die Sieger fallen im Kulturbetrieb oft nicht weiter auf. Unverhohlene Skepsis geht bei der Süddeutschen Zeitung unverhohlener Begeisterung voraus. Denn ihr etwas naserümpfender Autor Reinhard Brembeck hat Tolles erlebt im Salzkammergut. Gleich 23 Gemeinden bilden nämlich diesmal eine Kulturhauptstadt, Kulturgemeindenhauptregion, egal. Die Eröffnung geriet furios mit Riesentrommeln, Xylophonen, Sirenen und Tamtam. Mit zeitgenössischer Musik von Sophia Gubaldulina und das Publikum stand Schlange mit seltsamen Skulpturen, die an eine Bewässerungsanlage erinnern. Die Menschenschlange wird länger und länger mit einem Angebot des disparaten, diversen Verlockenden. So schreibt es der SZ-Autor Feuilleton gepflegt. Handfest war es wohl auch. Als eine Tänzerin den Mantel fallen ließ und drunter nackt war, ruft ein Salzkammergutler: »Ist dir nicht kalt?« Kurzum, was manche Kulturhauptstädte an Ausstrahlung das ganze Jahr über schwer hinkriegen, schafften die Österreicher an einem Wochenende in und um Bad Ischl. Federführend erdacht hat's die vielseitige Wiener Kulturmanagerin Elisabeth Schweger unter dem Motto »Kultur salzt los«. Und wenn das Jahr so weitergeht wie das Wochenende, dann kehrt zumindest der Kritiker der Süddeutschen Zeitung wohl in sämtlichen 23 Gemeinden nochmal ein. Nach dem Hochgefühl der Tiefschlag, ein Treppenwitz der Literaturgeschichte, aufgespießt von der Frankfurter Allgemeinen. Dem Buddenbrookhaus in Lübeck droht nämlich das Schicksal des Romans, der Verfall. Schimmel und Feuchtigkeit wollte man mit einem großen Umbau trotzen, der allerdings ein paar Steine eines Kellergewölbes aus dem Jahr 1260 kosten würde. Und deshalb laufen jetzt Denkmalschutz und eine Bürgerinitiative Sturm. Kann sein, dass das Buddenbrookhaus während der Bedenkenträgerdebatte gesamt verschimmelt, teurer wird's in jedem Fall. Und dieses seltsame Drama beschreibt Edo Rehns in bestem Thomas-Mann-Manierismus Chapeau. Mit dem Verfall ist es folgendermaßen bestellt, heißt es gleich mehrfach, das ist sein fortwährender Running Gag. Allen Buddenbrooks Verehrern klingeln schnell die Ohren, alle anderen kriegen mit dem FAZ-Artikel eine kleine Einführung in den Sound des Romans. Ob das gut verborgene Kellergewölbe vielleicht doch weg kann, wird jetzt erstmal auf Sachbearbeiterebene weiter erörtert. Ist da womöglich auch späte Rache an Thomas Mann im Spiel, dessen Verhältnis zu seiner Heimatstadt schwierig war, fragt die Frankfurter Allgemeine. So lernt man sich kennen, konstatiert die Süddeutsche, meint aber nicht die Querelen in Lübeck, sondern uns selbst. Alle oder fast alle. Unten rechts lauert stets das Ich. Bei Videokonferenzen sieht man nicht nur die anderen Teilnehmer, sondern beobachtet auch sich selbst beim Zuhören und Reden. Wenn man sich also oft selbst zuguckt bei Teams oder Zoom, ist das Narzissmus oder eher Unsicherheit? Der hinzugezogene Psychologe meint gegenüber der Süddeutschen Zeitung, kommt drauf an. Kleine Warnung nach einem Blick in die Taz. Lecken Sie vor einem Videocall auf keinen Fall an einer bestimmten Kröte. Bufo heißt das Vieh aus Südamerika, produziert ein Sekret, das auch als Rauschmittel verwendet wird, weitet die Pupillen. Vom nicht sachkundigen Ablecken der eigentlich giftigen Bufos wird dringend abgeraten. Das weiß die Taz aus der Ausstellung »Im Rausch«, von Ekstase bis Erleuchtung, zu sehen im Berliner Humboldt-Forum. Nun ja, da Videokonferenzen selten für Ekstase und eigentlich nie für Erleuchtung sorgen, nach dem Genuss der Kröte einfach die Kamera ausschalten.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau und das war Fazit mit Britta Bürger.